Bald schon hatte die Schwester die gesamte Halle dazu gebracht, sich so ruhig und zufrieden zu fühlen, dem Wohlbehagen entsprechend, das sie selbst ausstrahlte. Sie stand eine Weile nur da, betrachtete uns und lächelte auf freundliche, hochzufriedene Art. Nach einer kurzen Begrüßung sprach sie auf wunderbar ermutigende und beruhigende Weise die sensiblen Angelegenheiten an, die uns alle betrafen. Es waren schwierige Zeiten, erklärte die Direktorin, und infolgedessen war sie froh, dass sich die Schule so gut geschlagen hatte, als andere Institutionen überwältigt wurden. Besonders lobenswert, sagte die Schwester, waren die Mädchen, die sich in unseren wirren Zeiten weiterhin ausreichend konzentriert hatten, um sich in ihren jeweiligen Fächern hervorzutun. Daraufhin rief sie den Ehrengast auf die Bühne. Eine Frau, die Handschuhe und einen großen weißen Hut trug und die ich als die Dame wiederzuerkennen glaubte, die mit der Blechdose mit Geld hinter dem Tisch mit Essen in der Stadthalle stand. Aber ich war mir nicht sicher, denn bei Weißen konnte man es auf diese Distanz nie wirklich sagen. Die erste polierte Kupferplakette wurde vergeben. Mir drehte sich der Magen um. Meine Hände waren feucht. Während weitere Preise verteilt wurden und wir uns der Trophäe für die mittlere Reife näherten, versuchte ich, ein betäubendes Vibrieren zu entwickeln, indem ich länger und fester klatschte als alle anderen. In den Pausen, wenn Trophäen vergeben und Hände geschüttelt wurden, stellte ich mir vor, dass ich selbst zur Bühne laufen würde, wenn das beste Ergebnis für die mittlere Reife aufgerufen würde. Aber natürlich ging Tracy auf die Bühne und machte einen Knicks, bevor sie die Trophäe packte, auf der ich meinen Namen so oft erträumt hatte. Leere breitete sich in meinem Bauch aus. Ich klatschte und lächelte dennoch so inständig wie möglich. Ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Kelch meiner Klassenkameradin steckte, so wie ein Geist in der Flasche eines Zauberers. Es war, als würde sie mich mit jedem weiteren Schritt zu ihrem Platz, die Hand auf dem Deckel, um jegliches Entkommen zu verhindern, weiter wegbringen von dem Ort, an dem ich sein wollte. Als Tracy zu ihrem Platz zurückkehrte, drehte sich Ntombisetu um, als wollte sie mich mit ihrem Blick berühren. Das tat sie dieser Tage oft. Sie starrte mich traurig und auch etwas vorwurfsvoll an, als hätte sie irgendeinen Anspruch auf meine Taten und als hätte ich sie auf bedeutsame Weise im Stich gelassen. Und obwohl sie mich mit dieser vorwurfsvollen Miene anschaute, versuchte sie, sich in Schlangen neben mich zu drängen, vor dem Speisesaal, bei der Schulversammlung oder auf dem Weg zum Gottesdienst. Ich hasste dieses Verhalten. Schlimmer noch, befand sich Ntombisetu in der Nähe, verwandelte sich ihr stiller Vorwurf in Mitleid, als wollte sie mich beschützen. Aber ich roch auch etwas Schreckliches und Kaputtes an ihr, das sie auf diese Weise loszuwerden versuchte. Ich zuckte unweigerlich zusammen und duckte mich weg. An diesem Nachmittag in der Halle zog ich die Uniform fest um mich, als wollte ich den Kontakt zu ihr reduzieren, obwohl meine Mitschülerin um einiges entfernt saß. Die andere Sache war, dass man größer wirkte, wenn man alles eng an sich zog. Und alle Dinge, die Ereignisse so stattfinden ließen, wie sie es taten, wurden aufgrund dieser Sichtbarkeit bemerkenswerter. Ich wandte mich ab und schaute unglücklich hinaus auf den Hof, wägte das Risiko ab, zur Toilette zu gehen und nicht zurückzukommen. Was für eine aussichtslose Vorstellung das war. Ich hatte nicht die Willenskraft, mir zwischen diesen Leuten einen Weg hinauszubahnen. Abgesehen davon sollte man nicht aufstehen, sobald man auf seinem Platz saß. Und ich hatte beschlossen, voranzukommen, indem ich mich wie angewiesen verhielt. Ntombi zog deutlich die Augenbrauen in die Höhe, deutete auf ihre Brust und dann auf die Tür und sagte lautlos, »Ich auch.« Ich tat so, als hätte ich es nicht gesehen, kniff stattdessen die Lippen zusammen und reagierte nicht. Ntombi seufzte. Sie verschränkte die Arme und blickte zu Boden, während ich grimmig auf ihre Zöpfe starrte. Endlich war die Tortur vorbei. Schwester Catherines Stimme verkündete, »O Herr, wir danken dir.« Ntombi und ich füllten den Brustkasten, öffneten die Kehle und ließen laute Töne entweichen. Auf diese Weise hörte man, fühlte jedoch nichts. Man konzentrierte sich nur auf die Vibrationen und tugendhafte Musik breitete sich im Körper aus. Wenn keine Musik ertönte, um die Verzweiflung abzuwehren, mitten in der Nacht, wenn die Geister zorniger, unzufriedener Nonnen sich zu unseren Betten schlichen, oder wenn ich in der Bibliothek von einer unlösbaren Gleichung aufblickte und Angst hatte, dass Angela mit mehr dergleichen kam, wusste ich kaum mehr, wer oder wo ich war. Ich sah, dass ich den Weg zu dem Ort, zu dem ich gewollt hatte, nie mehr finden würde. Aber ich wusste nicht, wo ich falsch abgebogen war. Sacred Heart konnte sich bestimmt nicht täuschen. Es war der Ort, an dem jede ehrgeizige junge Frau unterrichtet werden wollte. Das College, auf das alle guten, fürsorglichen Eltern ihre Töchter schicken wollten. Am Fuß der rauen Betontreppe neben der Turnhalle, die man durch die Fenster der Bibliothek sehen konnte, befand sich der geheime Platz, wo ich für die mittlere Reife gelernt hatte, in Gesellschaft der lautlosen und deshalb im Wesen aufrichtigen Chongololos. Mir wurde kalt, wenn ich in diese Richtung blickte. In meinem Magen rumorte es. Denn dieser Ort und all das Lernen, das dort stattgefunden hatte, besagten, dass entweder Sacred Heart oder ich nicht die Eigenschaften besaß, die jemandem Tugend und Verdienst verliehen. Es hieß ich gegen Sacred Heart. Ein Kampf wie David gegen Goliath. Doch ich glaubte mit wild entschlossener Hartnäckigkeit an das College. Ich mochte anders denken, aber ich glaubte es nicht. Der Glaube siegte. Diese Schule, die uns prägte, war eine frühe und wichtige Station auf dem Weg zu einem besseren Leben. Man glaubte, dass die Schilder unterwegs zu diesem hohen Ziel von denen aufgestellt worden waren, die sich auskannten und einem eine sichere Reise wünschten, sodass man ihnen nur folgen musste. Oh, wie aufmerksam ich gefolgt war, den Geboten, die für mich erlassen worden waren, fraglos gehorcht hatte, abgesehen von der Episode mit der Toilette im St. Ignatius-Flur natürlich und dem Zerren an der Bettdecke. Aber diese Vorfälle waren mir so peinlich, dass ich mich von meinen Taten distanzierte und sie als Anomalien betrachtete. Konnte ich mir vorstellen, aufzustehen und mich auf andere Weise umzusehen? Konnte ich nicht. Ehrlich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mich auf andere Weise umsah und das, was passierte, aus meiner eigenen Perspektive analysierte. Dafür braucht man einen Standpunkt. Aber es ist schwer, auf den Fundamenten zu stehen, mit denen man geboren wurde, und nach vorn zu blicken, wenn diese Fundamente von allen Seiten bombardiert werden, bis alles, was noch fest und aufrecht ist, unter Schutt und Ruinen verborgen liegt. Als ich versuchte zu lernen, weitere Fortschritte zu machen, war es in diesem Zustand nicht sonderlich hilfreich, das allgemeine und bislang nützliche Konzept von UNO anzuwenden. Die Sache mit UNO war, dass man nicht allein gegen den Strom schwimmen konnte. Es fehlte der Clan, das Volk, das in Gedichten gepriesen wurde oder Ruhm in Kriegen errungen hatte, der andere versteinern ließ. UNO erforderte eine ältere Tante oder eine Sawira, jemanden, mit dem man nicht durch Blut, sondern durch absoluten Respekt, Sympathie und Verständnis verbunden war, um zu den Autoritäten zu gehen, seinen Fall vorzubringen und darzulegen, dass das, was einen beunruhigte, nicht die flüchtige Laune eines schlecht erzogenen Individuums war. Für jemanden, der gegen den Strom schwamm, schrieb UNO vor, zur Vernunft zu kommen, die Hoheit der Gruppe anzuerkennen und daran zu arbeiten, die Enttäuschung gut zu machen. Und während sich mehr UNO ansammelte, würde man zu jemandem. Das war es also, was ich in den Wochen und Monaten nach der Preisverleihungszeremonie in meinem 5. Jahr zu tun versuchte. Ich richtete den Blick auf die Abiturprüfungen und widmete mich meinem Erfolg dort, konnte mich jedoch nicht auf die Lektionen konzentrieren, die Angela aus der Umtali Boys High School mitbrachte. Meine Mitschülerin tat ihr Bestes mit Erklärungen und Diagrammen, doch es änderte nichts, wie oft und wie geduldig sie diese Lektionen auch mit mir durchging. Ich konnte es nicht dazu in Beziehung setzen, dass ich demoralisiert worden war, mich mein Streben nach Anerkennung und einer Trophäe erschöpft hatte und ich jetzt deprimiert und entmutigt war, leer wie eine alte Hülse. Nichts, was ich tat, war von Bedeutung. Trotz meiner guten Absichten und meines Bemühens fiel alles ins Leere. Wie bedauerlich das alles war. Was die Sache noch schlimmer machte, war, dass ich mich in der Euphorie, die mich erfüllte, als die Ergebnisse der 4. Klasse verkündet wurden und ich feststellte, dass ich das intelligenteste Mädchen meiner Klasse war, für mehr Fächer als üblich angemeldet hatte. Mathematik, Biologie, Chemie und zusätzlich zu den naturwissenschaftlichen Fächern auch noch Englisch. Das war das Fach, in dem ich eine 2 hatte, und ich war bei der Anmeldung entschlossen, in diesem wie in den anderen Fächern eine 1 in den Abiturprüfungen zu erzielen. Müde machte ich mich an die Arbeit. Ich saß lange Stunden in der Bibliothek, den Rücken dem Fenster zugewandt. Nie ging ich mit einer Decke wegen des unangenehmen Kiesbodens hinunter zu der sonnenbeschienenen Stelle, wo der Beton Wärme abstrahlte und die Chongololos lautlos herumkrochen. Jene Stelle, wo ich wie eine Kuh die Gras frisst, die Texte für die mittlere Reife durchgekaut hatte, um sie dann auf das Prüfungspapier zu erbrechen. Meine Augen wurden rot und ich wurde gereizt. Las in der Nacht in dem kleinen Zimmer im St.-Sophie-Flur, bis die Buchstaben von der Seite marschierten wie kleine schwarze Ameisen. Ich neigte mich hinunter, um sie aufzuheben, nur um festzustellen, dass ich eingedöst war, ohne Hoffnung auf richtigen Schlaf, und ich zwang mich weiterzulernen. So war es jede Nacht, bis die Mörserattacken auf eine Tee- oder Tabakfarm oder Akazienplantage jenseits der Berge ihre gedämpften Mordversuche einstellten und das friedliche, graue Gurren der Tauben, sanft wie die Dämmerung, zaghaft vorschlug: »Frag, frag Vater!« Die Tage lösten sich auf in diesen bangen Phasen zwischen der Abend- und der Morgendämmerung, denn nach dem Frühstück landete ich oft im Bett, da kein Unterricht stattfand, der mich aktiviert hätte. Stattdessen musste ich auf Angelas Rückkehr mit dem täglichen Quantum Wissen warten. Erschöpft von der Jagd nach Schlaf, saß ich oft am Tisch in meinem Zimmer und holte die Stricknadeln heraus. Doch auch diese Beschäftigungstherapie war nicht förderlich. Die dunkelgrüne Wolle war von der Farbe glänzender, schattiger Blätter. Und wenn ich mich vorneigte, sodass mein Schatten auf den Handschuh fiel, sah es aus, als wären die Finger abgeschnitten und die dunkelsten Stellen von Blut besudelt. Die Energie, mit der ich die Maschen abhob, versiegte. Bald schon konnte ich mich nicht mehr aufraffen, zur Parkbucht unter den Jacarandas zu gehen und in den burgunderroten Schulbus zur Stadthalle zu steigen. Mehrmals kam ich draußen an und sah den Bus unter den Bäumen wegfahren. Kein einziges Mal winkte oder rief ich, sondern sah ihm gleichgültig nach. Es war mir egal, was die Mädchen im Bus dachten oder erlitten. Und nachdem ich ihn mehrmals versäumt hatte, stopfte ich die unfertigen Handschuhe, die Wolle und alles andere in den Papierkorb im Klassenzimmer. Ich fühlte mich schuldig und sorgte mich, dass ich jetzt, da mir alles gleichgültig war, dem Bösen nachgeben würde. Denn war das nicht eine allgemeine Regel, die alle Menschen auf der ganzen Welt kannten? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mir geht es gut, wenn es dir auch gut geht. Aber ich konnte einfach keinen stichhaltigen Grund mehr finden, warum ich stricken sollte. Freitagabends war es jetzt einsam. Man musste sich etwas zu tun suchen, um die Aufmerksamkeit von dem Dröhnen abzulenken, das Menschenleben in die Luft jagte wie die Donnerschläge eines wahnsinnigen Gotts. Vom anderen Ende von St. Sophie drangen die Geräusche des Schlechterkarnevals, der um die diversen widersprüchlichen Freiheiten Rhodesiens wütete. »Papa will für die grün-weiße Fahne kämpfen«, trällerte Gwyneth Ashley Robin. Nach den Hausaufgaben am letzten Schultag der Woche ließen die Mädchen der 5. Klasse, die Freizeit hatten und an deren Herzen Verzweiflung zerrte, wie ein unbekanntes, unzähmbares Tier an der Leine, im Gemeinschaftsraum vertraute häusliche Geräusche erklingen. Das Klink-Klink von Metall, das gegen Porzellan klopfte, das Pfeifen des Wasserkessels, das Zischen von heißer Milch, die auf den Herd mit 2 Platten spritzte. Dann wurden Kaffeekörnchen mit Zucker zu einer Creme geschlagen. Der köstliche Schaum, der sich bildete, wenn kochende Milch darauf gegossen wurde, beruhigte die 5. Klässlerinnen, während sie die neuen nationalen Popsongs auf Radio One, dem europäischen Sender, hörten. Zum ersten Mal gab es Differenzen, die groß genug waren, um Gräben zwischen den Schülerinnen zu ziehen. Da war eine Verhärtung unter den Mädchen, die freitags auf den Sofas lümmelten und den Ausgaben von Fair Lady blätterten, gegen die Mädchen, die jede Woche mit den Frauen der Stadt an einem Zauber strickten, um Kugeln aufzulösen und Leichentücher abzuwehren. Dennoch fühlte ich mich im Gemeinschaftsraum nicht wohl und ging nicht oft hin. »Was singt und fliegt gegen die Berge?« fing Bougainvillea an. Eine Gruppe Mädchen wiederholte den Witz mit einem Kichern, das hart an Kontrollverlust grenzte, als das Flugzeug der jungen Sängerin in Kriegszeiten gegen eine Klippe krachte, während die anderen Mädchen sie mit eiskalter Missbilligung anstarrten. Das Zusammensein unserer Klassenkameradinnen hatte dennoch etwas Undefinierbares und zugleich Absolutes, während die Schärfe ihrer unausgesprochenen Verachtung abstoßend und exklusiv war. »Komm!« Ntombi schloss die Tür zu ihrem Zimmer in St. Sophie auf. Da waren ein paar Wochen vergangen, seit ich nicht mehr in den Bus zur Stadthalle stieg und nicht länger zum Behagen der Soldaten beitrug. Patience stand neben ihr, eine Hüfte an den Türrahmen gestützt. In diesen Tagen sah man die jüngsten Schülerinnen aus dem letzten Zimmer in St. Ignatius als geduckte, gedrängte Gruppe den Juniorinnenkorridor entlang gehen, wie kleine Antilopen. Die beiden Seniorinnen empfanden ebenfalls das Bedürfnis, sich zusammenzutun und eine Konstellation zu bilden. »Ja«, stimmte Patience ihr zu. »Komm, Tambu, Kani, komm zu uns.« Tracy, einen Kaffeebecher in der Hand, kam den Flur entlang und blieb stehen, um Ntombi abzuklatschen. »Ja, Ntombi.« Sie zog nur den ersten Laut in die Länge und fügte nicht wie die anderen einen Vokal ein. »Ntombi«, sagte Tracy. »Patience. Ja, hey, Patience.« Unsere Klassenkameradin grinste. Das fürchtete ich, diesen Ausschluss, in dem sie zu uns kamen, denn so wollten sie es. Sie kamen zu uns, damit wir nicht zu ihnen gingen und uns zu ihnen gesellten. Ntombi sah Tracy nach, wie sie die Tür zum Gemeinschaftsraum öffnete und mit Musik bombardiert wurde. Sie hob die Augenbrauen, während mich Patience von der Seite ansah. Ich wartete und wartete, bis die Tür zum Gemeinschaftsraum wieder geschlossen wurde, bevor ich mich damit abfand, dass Tracy mich nicht abgeklatscht hatte. »Setzt du dich ein bisschen zu uns?«, fragte Ntombi. Doch jetzt war ich wütend. Tracy wandte mir den Rücken zu, obwohl ich darauf verzichtet hatte, den geringsten Ärger wegen der Trophäe und der Ergebnisse der mittleren Reife zu machen. Und Ntombi, die gewünscht hatte, dass unsere Mitschülerin bloßgestellt würde, war diejenige, die Tracy abklatschte. Ich ärgerte mich über beide Klassenkameradinnen wegen ihres Verrats und ihrer Falschheit. Zudem war ich wütend auf Ntombi und Patience, die jetzt, da ich nicht mehr strickte, Anspruch auf mich erheben wollten für ihre Nutzlosigkeit, Geselligkeit und Untauglichkeit. Außerdem ertrug ich nicht, dass sie glaubten, wenn ich schon nicht mehr strickte, könnte ich sinnlos herumsitzen und nichts damit erreichen. Diese Mädchen, sie definierten den Boden, auf dem ich stand. Aber sie hatten keinen Schimmer von der Richtung, die ich einschlug. Dass ich nicht zur Stadthalle fuhr, hieß gar nichts. Konnten sie nicht begreifen, dass eine Person an einen Punkt kommen konnte, an dem sie gegen alles war? Nachdem Ntombi die Tür zu ihrem Zimmer aufgestoßen und hinter sich wieder geschlossen hatte, erhoben sich die Stimmen der beiden Mädchen zu einem lauten Geplapper, das an Wälder erinnerte. Im Flur hallte das Abklatschen von Händen wieder. Darauf folgte kreischendes Gelächter, als würde St. Sophie von einer Armee betrunkener Todesfeen belagert. Und es waren nur zwei junge Frauen. Der Gedanke, was passieren würde, wenn wir zu dritt wären, war unerträglich. »Ich lerne Zitate«, hatte ich die beiden informiert, nachdem sie ihre Einladung ausgesprochen hatten. Sie warteten darauf, das Zimmer betreten zu können und lächelten freundlich, damit ich mich ihnen anschloss. »Julius Cäsar«, ich deutete auf meine Tür und winkte auf eine Weise, die zugleich selbstironisch und überlegen war. Man musste sich bescheiden zurückhalten, damit die Leute nicht glaubten, man wäre mit mehr Weisheit und größeren Fähigkeiten ausgestattet als sie. Zugleich musste man wissen, wie man sich über ihre wertlose Ausgelassenheit erhob. Es wären keine unerheblichen Fehler. Ein aufgeregt angefügtes Präfix hier oder Suffix dort. Diese Seniorinnen hatten vor, den ganzen Abend mit dem vergeblichen Versuch zu verbringen, die Zeit zurückzudrehen, indem sie Shona sprachen. Man stelle sich vor, einen schwarzen Punkt zu riskieren, weil sie sich weigerten zu akzeptieren, welche Sprache erlaubt war und welche nicht, wenn man sich bis in die 5. Klasse vorgearbeitet hatte. Wir waren mittlerweile Miss Platos Patrouillen entkommen. Doch auch im Schutz des St.-Sophie-Flurs trieben sich Aufsichtsschülerinnen herum. Insbesondere die Amtsinhaberinnen der 6. Klasse übten keine Solidarität aufgrund der Klassenhierarchie und betonten lieber den Unterschied zwischen 5. und 6. Klasse. Die Mädchen, die Schule verlassen würden, hatten nichts dagegen, auf dem Anschlagbrett Kreuze neben 5. Klassennamen anzubringen. Ich würde mich nicht mit einer Gruppe identifizieren, die sich statt aller in der Schule zugelassenen Sprachen für die einzige Sprache entschied, die verboten war. »Nächstes Mal«, versprachen Tombi, als ich davonging. Sie hatte neben Französisch und Afrikaans ebenfalls Englisch belegt. »Tambu!« Ihre Stimme hob sich auf eine Weise, die mich entsprechend ihrer Höhe und Intensität schneller gehen ließ. »Das nächste Mal mache ich mit. Ich werde dir mit den Zitaten helfen.« »Hehede, ha!« Gelächter hallte durch den Flur, gefolgt vom Klatschen von Händen. »Huhu!« Sogar noch nach einer halben Stunde übertönte die Heiterkeit der beiden Mädchen die Musik aus dem Gemeinschaftsraum. Unmöglich, mich auf Julius Cäsar zu konzentrieren, denn ich stand vor einem Rätsel. Was hatten Tombi und Patience, was ich nicht hatte und worüber sie so lachten? Was veranlassten Tombi und Patience zu Aufenthalten im letzten Zimmer im St. Ignatius-Flur, dem wir unbedingt hatten entkommen wollen? Meine Vorbehalte wurden eines Morgens bei der Schulversammlung gerechtfertigt, als Schwester Emmanuel die Mädchen aufforderte, die Anzahl der Dezibel in diesem Zimmer zu senken. Eine Woche später hielten Tombi Wort. Sie kam zum Lernen in mein Zimmer. Aber Freitag und Samstag reservierte sie für die schrille Fröhlichkeit, die die Augen des Mädchens zum Leuchten brachte und sie seltsam befriedigte. Sonntag war der Tag, an dem sie bevorzugt mit mir lernte. Nach ein paar Wochen freute ich mich auf ihre Besuche, die sie bis in die 6. Klasse fortsetzte, als wir beide in den St. Joan-Flur zogen. Schließlich erklärte ich meiner Mitschülerin, dass jetzt ich an der Reihe wäre, mit den Büchern in ihr Zimmer zu kommen. Es war ein großer Schritt für jemanden, der so im Elend festsaß wie ich. Deswegen war ich an einem Abend schrecklich enttäuscht, als ich mit einem Stapel Bücher im Arm vor ihrer Tür stand und auf jedes Klopfen, jedes Rütteln an der Klinke keine Reaktion erfolgte. Ein paar ihrer Nachbarinnen gehörten zu der Sorte, mit der man reden konnte. Angela wohnte gegenüber und Bougainvillea zwei Türen weiter. Keine von beiden wusste, wohin Tombi nach dem Abendessen verschwunden war. Ich entschied, dass es schlimmer wäre, in den St. Ignatius-Flur hinunterzugehen, um nachzusehen, ob sie das Sprechen einer verbotenen Sprache dem Lernen vorzog, überwand meine Angst und steckte den Kopf in den Gemeinschaftsraum der Seniorinnen. Tracy sagte, dass sie gesehen habe, wie ein Tombi zur Telefonzelle hinter den Klassenzimmern gegangen sei. »Ich wette«, sagte unsere Mitschülerin grinsend, »sie ruft ihren Freund an.« »Freund.« Hier war ich, kämpfte darum, ein Leben für mich aufzubauen und musste mich bereits, abgesehen von gestohlenen Trophäen und Verwandten, die nie wieder heil sein würden, mit der übelriechenden, völlig sinnlosen Konkurrenz von männlichen Jugendlichen abfinden.